Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik bei RTL NTV, vorher lange auch bei der Bild-Zeitung gewesen, als stellvertretender Chefredakteur. Hallo, Herr Blome.
Hallo, guten Tag.
Sie sind gerade hierher geflogen, am BER gelandet, wie ich gerade gehört habe. Von Köln kamen Sie. Wie war der Flug?
Sehr angenehm, ungeheuer pünktlich und viel schneller, als er im Flugplan steht, weil offenkundig im Luftraum nicht so rasend viel mehr los ist, weshalb diese ganzen Viertelstunden, die da oder Halbstunden, die da vorgehalten werden, gar nicht gebraucht werden.
Sind Sie denn getestet worden? Die Lufthansa will ja einen Probelauf beginnen heute auf der Strecke München-Hamburg. Also Köln-Berlin ist eigentlich noch nicht in diesem Probelauf inbegriffen.
Also davon habe ich nichts gesehen, muss ich sagen. Aber der Flug war auch so dürftig oder nein, nicht dürftig, also dünn besetzt, pardon. Dagegen ist eine U-Bahn oder eine S-Bahn oder ein Taxi auch schon ein enger Nahkontakt.
Das heißt, Sie haben sich sicher gefühlt?
Absolut.
Gut, wir fühlen uns auch sicher hier im Studio. Wir haben ordentlich Abstand. Wir werden die Themen dieses Tages besprechen. Gleich unser erstes Thema, dass der Bundesfinanzminister heute Nachmittag die neue Steuerschätzung vorstellt. Die Zahlen sind aber einigermaßen schon bekannt und es sieht relativ gut aus. Besser aus, als man erwarten konnte. An meiner Seite in dieser Stunde der Journalist Nikolaus Blome. Wir besprechen die Themen des Tages. Und heute Nachmittag um 15 Uhr will der Bundesfinanzminister, will Olaf Scholz, die neue Steuerschätzung vorstellen. Ich habe eben behauptet, die Zahlen seien schon bekannt. Stimmt nicht. Sie sind noch nicht bekannt. Sie werden wirklich erst um 15 Uhr bekannt gegeben. Aber es sieht ganz gut aus. Zumindest hat sich Olaf Scholz relativ optimistisch geäußert. Er hat gesagt, weil man in den vergangenen Jahren besonnene Haushaltspolitik gemacht habe, könne man jetzt das Notwendige tun.
Alles spricht dafür, dass wir einen besseren Verlauf der Konjunktur haben, als vor einigen Wochen und Monaten befürchtet war. Und das ist ja immerhin ein gutes Zeichen für die Zukunft.
Ja, wie soll man jetzt so eine Aussage, Herr Blome, auffassen? Können wir uns erleichtert zurücklehnen erstmal?
Nein, das glaube ich nicht, denn es geht ja jetzt um die Frage, wie groß ist das Loch? Offenkundig ist es ein bisschen kleiner oder kleiner als gedacht und befürchtet. Und das ist sicherlich eine gute Nachricht, aber natürlich vor dem Hintergrund, es ist ein Loch. Es ist ein schwerer Abschwung, der vielleicht nicht ganz so schwer ausfällt, wie ursprünglich gedacht und trotzdem noch historisch ist. Entweder ungefähr genauso groß, ein kleines bisschen größer, ein kleines bisschen kleiner als der ebenfalls historische Abschwung nach der Finanzkrise 2008 auf 2009. Und der Staat natürlich hat massiv selber interveniert und Wachstum selber hergestellt, durch Nachfrage, durch Geld in den Kreislauf geben, staatliches Geld, Schulden finanziert und damit ungefähr 1% Wirtschaftswachstum selber hergestellt, in Anführungsstrichen. Das kann man einmalig und sicherlich hilft auch, dass in China die Wirtschaft längst wieder angesprungen ist und natürlich den ganzen Rest der Welt als Absatzmarkt und Nachfragemacht hinter sich herzieht.
Also es gibt einige Indikatoren, die jetzt dazu führen, dass die Wirtschaft sich ein bisschen erholt. Aber aus dem Hauptstadtstudio jetzt zugeschaltet Theo Gerst, der also diese Steuerdebatte genauestens verfolgt. Wie gesagt, wir haben noch keine wirklich belastbaren Zahlen, die kommen um 15 Uhr. Aber es gibt hier eine sogenannte Schätzvorlage, mit der Steuerschätzer dann weiterrechnen. Wie werden, Herr Gerst, also die Zahlen so ungefähr aussehen?
Naja, sie werden so ausfallen, Frau Schäfer, dass, ich sag mal, die Corona-bedingte Ebbe bei den Steuereinnahmen vielleicht, ich würde mal sagen, in einer Art homöopathischen Dosis gelindert wird. Also, wenn es ganz toll läuft, dann haben wir vielleicht 10 Milliarden Euro mehr als bei der letzten Schätzung vom September. Jetzt müssen wir das aber ein bisschen genauer angucken. 10 Milliarden Euro hört sich erstmal viel an. Das verteilt sich aber erstmal auf drei staatliche Ebenen, also auf Bund, Länder und Gemeinden. Es verteilt sich zweitens auch noch auf zwei Jahre, nämlich auf dieses und das kommende Jahr. Und dann muss man wissen, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr als Gesamtstaat 799 Milliarden Euro eingenommen an Steuern. Und wenn man dazu die 10 Milliarden oder die Hälfte davon für ein Jahr in Beziehung setzt, dann ist das weniger als 1%, was jetzt mehr in die Kasse kommen dürfte oder könnte. Also so viel ist das nicht. Deshalb spreche ich von einer homöopathischen Dosis. Und was Nikolaus Blome ja auch schon angedeutet hat, wir sind immer noch im Minus. Das heißt, wenn wir die 799 Milliarden vom letzten Jahr nehmen, die hatten wir in der Kasse sozusagen, dann liegen wir in diesem Jahr vielleicht dann bei 770, 750 Milliarden, je nachdem, wie die Zahlen heute Nachmittag ausfallen. Wir haben also objektiv weniger Einnahmen beim Staat und Nikolaus Blome hat es ja gesagt, Stichwort Corona-Hilfen, wir geben viel mehr aus zur selben Zeit.
Jetzt ist eine der großen Fragen, wie gehen wir weiter in Sachen Schulden? Olaf Scholz ist ja der Meinung, also nächstes Jahr soll die Schuldenbremse auf jeden Fall noch ausgesetzt bleiben. Und dann erst will er sie 2022 wieder einsetzen. Die FDP zum Beispiel aber sagt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall leichtfertig weiter Schulden machen und womöglich schon bald die Schuldenbremse eben wieder einsetzen.
Naja, mit der Schuldenbremse, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt mal ein Riesenfragezeichen dahinter setzen, ob wir die im übernächsten Jahr, also 2022, tatsächlich wieder halten werden. Schön wäre es, ganz klar, keine Frage. Aber wenn wir uns das mal angucken, Olaf Scholz plant nächstes Jahr im Moment seinen Haushalt für nächstes Jahr und da stehen 96 Milliarden Euro an neuen Schulden drin. Und da ist noch nicht drin enthalten, dass, wenn es schlimmer laufen sollte bei der Pandemie, wenn also zum Beispiel die ganzen Hilfen noch mal verlängert werden müssten, was ja auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier gerne hätte, die stehen da noch gar nicht drin enthalten in den 96 Milliarden. So, und wenn wir also nächstes Jahr noch mal fast 100 Milliarden Euro, sage ich mal jetzt, an neuen Schulden machen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie wir dann 2022 in die Nähe von Null kommen würden. Denn die Schuldenbremse würde es dem Staat, dem Bund erlauben, so ein paar Milliarden noch an neuen Schulden aufzunehmen, vielleicht 10 Milliarden. Aber so eine Vollbremsung von über 90, vielleicht 100 Milliarden Euro neuen Schulden runter auf 10 und das in einem Jahr, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr noch Heulen und Zähneklappern geben, vor allem bei der Union, die ja so gerne die schwarze Null wieder hätte.
Mhm. Nikolaus Blome?
Na, es wird vor allen Dingen, glaube ich, auch Wahlkampfthema werden. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass man sich über Haushaltsführung und was sind Schulden, wann sollte man Schulden machen, wann sollte man sie tunlichst rasch zurückführen und wieder zu ausgeglichenen Haushalten kommen, politisch auseinandersetzt zwischen meinetwegen links und rechts, in Anführungsstrichen, finde ich gut. In diesen geplanten Haushalt, den Olaf Scholz da vorbereitet für das Jahr 2021 und schon in Teilen ja auch schon vorgelegt hat, da stecken natürlich auch noch Puffer drin. Und er hat einmal, glaube ich, 48 Milliarden gebunkert im Haushalt, die er für die Corona-Pandemie dieses Jahr nicht ausgeben muss, die aber in diesem Haushalt schon für das Jahr 2020 drin standen. Die kann er also mit rübernehmen ins nächste Jahr und hat sie quasi im Ärmel für irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen beziehungsweise für dann irgendwann folgende Koalitionsverhandlungen, wo man vielleicht auch nochmal Geld auf den Tisch tun muss, um eine Koalition zusammenzubringen. Insofern würde ich nochmal gucken, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, die Schuldenbremse, also die Schuldenvorgaben, einzuhalten im Jahr 2022, weil wahrscheinlich deutlich mehr Geld im System ist und auch bislang weniger von den Hilfen abgeflossen ist, als man hingestellt hat. Das hat damit zu tun, dass die Hilfen zum Teil schlecht abfließen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Hilfen gar nicht gebraucht werden, manche zumindest.
Werden nicht gebraucht? Weiß ich nicht genau, ob das so ist. Aber Theo Gerst, in der Tat würde auch mich interessieren, die Frage, wie kann man denn jetzt die Konjunktur ankurbeln? Es gibt die geringere Mehrwertsteuer, statt 19 nur 16%. Das ist ja aber befristet nur bis zum Jahresende. Sollte das nicht übers Jahresende hinaus verlängert werden?
Also ich bin da strikt der Meinung, auf keinen Fall verlängern. Ich habe von Anfang an und bin auch nach wie vor skeptisch, ob diese 10 Milliarden, die man da eingeplant hat, glaube ich, überhaupt was gebracht haben in diesem zweiten Halbjahr. Viel wird es nicht sein. Aber ich stimme Nikolaus Blome so ein bisschen zu. Es kann in der Tat sein, dass wir nächstes Jahr, vorausgesetzt die Pandemie macht nicht wieder alles platt, durchaus noch den ein oder anderen Lichtblick sehen werden. Ich sag mal nur ein Stichwort, Soli-Senkung. Am 1. Januar gibt es 10 Milliarden Euro für 90% der unteren Steuerzahler. Die werden entlastet. Das ist natürlich wirklich mehr Cash in the Tash, wie der Kölner sagen würde. Und das bedeutet auch, dass das natürlich nachfragewirksam werden kann. Das kann natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Insofern ist in der Tat, sind da im Moment in der Tat ein paar Instrumente in der Pipeline, wo wir dann vielleicht auch mal das Frühjahr abwarten müssen. Ich meine, eins ist jedenfalls klar, wir werden es nicht mit immer noch mehr Milliarden richten können. Ich glaube, das Entscheidende wird im nächsten Jahr sein, bekommen wir die Pandemie in den Griff? Wann ist der Impfstoff da? Wann kommen wir in einigermaßen normale Verhältnisse, was unseren täglichen Umgang betrifft, was das Arbeiten gehen betrifft, was das zur Schule gehen, zur Kita gehen betrifft und solche Dinge mehr? Das ist der eigentliche Schlüssel, um aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen.
Theo Gerst, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und Nikolaus Blome hat sich schon mal einen Schluck Wasser eingeschenkt. Gerade bleibt nämlich noch ein bisschen hier im Studio. Die Theater sind geschlossen, die Kinos sind geschlossen, die Museen, die Konzertsäle, die Bars, die Restaurants. Es ist ein bisschen trist in diesem November. Oder, Herr Blome, der ganze Kulturbereich, die ganze Gastronomie dicht, überall das Licht aus. Es ist schon schwer, das wirklich gut zu ertragen.
Ja, und das macht auch was mit den Städten, finde ich. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass die alle, hoffentlich zumindest nicht irgendwie pleite gehen und nie wieder ihre Pforten aufmachen. Aber wenn man jetzt durch die Städte geht, durch die Innenstadt geht, ist eben dann die ganzen Restaurants sind zu, die Museen, also all das, was Sie aufgezählt haben, ist zu. Und das vermittelt den Eindruck von Tristesse. Und gut, im November in Berlin ist es sowieso meistens betongrau. Mhm. Das ist nicht lustig. Und ich glaube, das macht auch was mit den Leuten.
Ja, wahrscheinlich schon. Insofern müssen wir gucken, wie wir gut durch diese Zeit durchkommen. Gerade auch die Theater sagen, eigentlich finden wir das nicht gerecht, dass wir zumachen mussten, dass aber zum Beispiel der Einzelhandel, die Geschäfte offen bleiben durften. Und dann wird natürlich von Seiten der Politik argumentiert, hier geht es im Grunde nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um ökonomische Vernunft. Eigentlich müsste es einen kompletten Lockdown geben, den aber können wir uns nicht leisten, der ist zu teuer und dafür dürfen die Geschäfte eben offen sein, die Theater aber nicht. Wären Sie Theaterdirektor, Herr Blome? Wie würden Sie handeln?
Erst einmal, glaube ich, würde niemand in der Regierung sagen, wir müssen einen kompletten Lockdown machen. Das wäre mehr so, es war mehr in einer Pressekonferenz der Bundeskanzlerin so eine theoretische Figur, sehr kompliziert hergeleitet, dass nur eine Lösung gerecht wäre, nämlich alle gleich behandelt, indem man alles zumacht. Das aber scheide aus, mithin könne die Lösung, die es dann eben geben müsse, fast nicht mehr gerecht sein, hat sie mehr oder minder offen eingeräumt. Es trifft dann Bereiche, wie in diesem Fall, also meinetwegen nehmen wir ein Theater, das ein ordentliches bis perfektes Hygienekonzept hat, genauso wie eine Gastwirtschaft, wie ein Restaurant und trotzdem jetzt die Tore schließen muss, weil das halt irgendwie noch geht, in der Hoffnung, dass die Läden nicht pleite gehen und sie werden ja auch noch unterstützt.
Sie meinen, dass die Theater nicht pleite gehen?
Ja, genau, weil man anderes auf gar keinen Fall zumachen will, nämlich wie Schulen, wie den öffentlichen Nahverkehr. Und in der Tat muss man natürlich mal abwägen, wenn man es nebeneinander hält, wollen wir eine Schule zumachen oder wollen wir ein Restaurant zumachen? Und dann sind sie in einem anderen Gespräch.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob das sozusagen die beiden Gegensätze sind, Schule oder Restaurant. Und wenn man dann den Kulturbereich nimmt, ob der Kulturbereich nicht mit Fug und Recht sagen könnte, ja gut, aber eben, wir haben tolle Hygienekonzepte und wir können dafür sorgen, dass unsere Gäste Abstand halten.
Ja, wenn man klar nachweisen könnte, was eine Zeit lang wohl möglich war und jetzt inzwischen ein bisschen bestritten wird, woher die einzelnen Infektionen in Summe eigentlich kommen, dann hätte man sich daran stärker orientieren können. Und da war zumindest eine ganze Zeit lang Gastronomie und Theater überhaupt nicht auf der Liste oder nur als mit verschwindend kleinen Bruchteilen. Es läuft ja auch hier in Berlin eine erste Klage, ich glaube die erste Klage überhaupt eines Theaters, nämlich das von Dietrich Hallervorden, gegen die Schließung.
Das Schlossparktheater.
Schlossparktheater hier in Berlin. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Denn ich glaube, er kriegt bis Wochenende, wo er eigentlich eine große Premiere hätte haben sollen, ein mindestens Urteil oder vorläufiges Urteil im Eilverfahren. Und vielleicht sagt auch ein Gericht hier in Berlin das, was in Hamburg für Fitnessstudio gesagt wurde, es ist nicht mehr verhältnismäßig, so geht das nicht. Wir können jetzt nicht hier einen Betrieb aus dem Kulturbereich, der im Grundgesetz auch verankert ist als Kulturfreiheit, aus dem Spiel nehmen, wenn wir nicht erklären können, warum wir das mit anderen nicht auch so machen, beziehungsweise warum dortige Gesundheitskonzepte oder Hygienekonzepte nicht dann doch zählen.
Das heißt, da muss dann doch wieder die Gerechtigkeit eine Rolle spielen.
Ja, nur es dreht sich im Kreis. Wenn am Ende alle erklagt haben, dass sie aus individuellen nachvollziehbaren Gründen nicht schließen müssen, dann hat also keiner geschlossen. Dann haben wir keinen Teil-Lockdown mehr, dann haben wir gar nichts mehr. Dann gehen die Zahlen hoch. Und was machen wir dann genau? Also ich glaube, sie werden so wichtig und zentral der Begriff Gerechtigkeit für die Politik ist und sein muss und natürlich auch einzeln einklagbar sein muss und bleiben muss, ist es echt schwierig, das auf eine Leiste zu kriegen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Nikolaus Blome, Journalist mit Leib und Seele, Ressortleiter Politik bei RTL und NTV hier zu Gast. Das Robert-Koch-Institut hat über 21.000 Neuinfektionen wieder gemeldet. Und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ist heute auf dem 7. Pflegetag zu Gast. Heute früh war er auch bei uns im Programm zu Gast und er hat nochmal klar gesagt, ja, Das Virus ist da. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es da erstmal bleibt. Wir müssen besser lernen, mit diesem Virus umzugehen. Im Moment, sagt er, gibt es über 3000 Intensivpatienten in Deutschland, Covid-19-Intensivpatienten. Das sei ein Höchststand. Aber er wolle auch mal sagen und auch mal sehen, was schon geschafft wurde, zum Beispiel mit Blick aufs Personal in der Pflege, hat er gesagt.
Die Stellen sind finanziert. Vor 2 Jahren war nicht mal Geld da für die Stellen. Die Stellen sind mittlerweile finanziert. Und jetzt müssen wir sie noch besetzen, indem wir die Ausbildung noch weiter attraktiver machen. Auch dort gibt es mittlerweile eine Ausbildungsvergütung von über 1.000 Euro im ersten Ausbildungsjahr seit dem 1.1. Auch das ein enormer Schritt nach vorne.
Also ein Schritt nach vorne, das Geld ist da, aber letztlich doch kein Personal. Zum Beispiel fehlen 4.000 Fachkräfte für die Intensivpflege in Deutschland, Herr Blume. Das klingt erstmal nach einer sehr schwierigen Lage.
Ich glaube, na, so schwierig ist die Lage, glaube ich, da aktuell nicht. Es hieß dann ja, im Frühjahr, man hätte von 20.000 Intensivbetten in Deutschland auf 30.000 aufrüsten können. Da muss das Personal ja auch irgendwo zumindest gewesen sein. Ich glaube auch, dass es natürlich ein Personal gibt, das jetzt in Intensivstationen arbeitet. Aber wenn die quasi überlastet würden oder ausgeweitet werden müssen in diese Notfallintensivstationen, die ja auch zum Teil in Berlin, glaube ich, in einer Messehalle aufgebaut worden sind, dann würde man anderes Personal hinzuziehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, und hätte dann schon wahrscheinlich den Besatz ausreichend. Ich glaube, das Entscheidende in so einer Extremsituation wäre, wie viel Zeit bleibt dann für den einzelnen Patienten, wenn man sich so Fälle anhört von Leuten, die wirklich schwer von Covid getroffen wurden und dann ins Krankenhaus mussten, beziehungsweise gar auf eine Intensivstation mussten, dann stellt sich eben heraus, wie viel Zeit und Investment und Aufmerksamkeit dann ein einzelner Fall aufnehmen kann oder bedarf eigentlich. Und wenn sich das reduziert, weil die Ärzte einfach dann mit viel mehr Patienten zu tun haben, dann wird es, glaube ich, heikel. Und das weiß ich nicht, ob Sie das mit einem Personalschlüssel wirklich nachhalten können. Sie können sich ja nicht quasi auf Dauer mit einem Personalschlüssel ausrüsten, der für einen Extremfall dann ausreicht, aber für Normalfälle dann wahrscheinlich viel zu groß wäre.
Gut, wenn die Pandemie vorbei ist, kann man ja über alles nochmal neu nachdenken. Aber Sie haben jetzt so gesagt, naja, es fehlen doch gar keine Fachkräfte. Ist nicht so. Diese Zahl ist belastbar. 3.000 bis 4.000 Fachkräfte für die Intensivpflege fehlen in Deutschland.
Ja, wobei mich interessieren würde, ob das offene Stellen sind, die man dringend besetzen muss, so oder ob das hochgerechnet ist, wenn man sagt, wenn wir jetzt wirklich alle Betten ad hoc auf den Schlag auslasten, dann fehlt uns in den Schichten, und so sind ja Krankenhäuser organisiert, bestimmte Leute, und dann würde man vielleicht Personal aus anderen Bereichen dieses Krankenhauses, also anderes Pflegepersonal in den Intensivbereich hinüberziehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es in Deutschland an so etwas scheitert.
Wir sind sozusagen.
Aber jetzt nicht den falschen Eindruck zu erwecken, natürlich ist der Pflegeberuf einer, der jahrelang echt schlecht bezahlt ist. Meine Frau hat mal vor etlichen Jahren als Krankenschwester gearbeitet und da wurde man wirklich nicht gut bezahlt. Und daran hat sich zu wenig geändert. Insofern ist dieser Beruf nicht attraktiv gewesen eine ganze Zeit lang. Wenn sich das ändert, können nur alle sich beglückwünschen.
Und die Intensivpflege ganz speziell ist natürlich auch nicht etwas, was man einfach machen kann, wenn man sonst normale Pflege leisten kann, weil das wirklich eine sehr spezielle Sache ist, deren Ausbildung auch dann lange dauert. Klar. Und auch gut gemacht werden muss. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt denn nach dem November jetzt, wenn der Teil-Lockdown tatsächlich wirken sollte und die Zahlen wieder sinken? Es geht ja darum, jetzt die Zahlen dann auch nachher niedrig zu halten. Hier ist, was Jens Spahn sagt.
Wenn wir dann rauskommen, hoffentlich aus einem November mit gesunkenen Zahlen, geht es ja darum, die Zahlen niedrig zu halten, also weiterhin aufeinander aufzupassen. Das ist jetzt nicht, im November passen wir alle ganz besonders auf und haben Einschränkungen und Verzicht und manche Härte ja auch für viele. Und danach ist alles wieder wie vorher. Das wird nicht funktionieren.
Sind wir da eigentlich bereit, das einzusehen, dass es nicht danach alles wird wie vorher wieder?
Naja, da bin ich nicht ganz sicher. Denn so der unausgesprochene Deal in Anführungsstrichen zwischen der Politik oder der Regierung und den Leuten, den Bürgern, war doch, wenn wir uns jetzt einen Monat lang am Riemen reißen, dann gibt es ein Weihnachtsfest, das nicht so sein wird wie all die Weihnachtsfeste vorher, aber dann irgendwie schon noch eine ordentliche Familienfeier sein kann, ein Familienzusammentreffen sein kann, was es ja für viele Deutsche, die vielleicht gar nicht so eng haben mit der Religion, aber an der Familienfeier, an dem Familientreffmoment Weihnachten sehr, sehr hängen. Mhm. Für die war das, glaube ich, extrem wichtig und, glaube ich, auch ein nachvollziehbarer Handel in Anführungsstrichen. Jetzt einen Teil-Lockdown in Kauf nehmen und ertragen, und Weihnachten kann man aber aus mehreren Haushalten dann Kinder, Enkelkinder, ja. Geschwister und so weiter, Großmutter etc. etc. zusammenkommen. Was man nach den aktuell geltenden Regeln eigentlich nicht soll, beziehungsweise in Bayern auch gar nicht darf.
Ja, was denken Sie, wie die Menschen damit umgehen werden, falls es dann Weihnachten heißt, zusammenkommen ist nicht adäquat?
Sie werden sich nicht daran halten.
Sie werden trotzdem losfahren?
Selbstverständlich.
Ja.
Da bin ich wirklich fest von aus. Ich glaube, das gibt, was immer das dann bedeutet, eine Welle von, und dazu will ich, weil ich in die Ecke schon gerückt worden bin, ich will dazu ausdrücklich nicht aufrufen zu einer Welle von bürgerlichen, bürgerlichen Ungehorsam. Aber ich glaube, es wird dazu kommen und finde das auch insofern, sagen wir mal so, weniger bedenklich als wilde Partys in irgendwelchen Kellern, weil natürlich da Menschen als Familie zusammenkommen über mehrere Generationen weg, die besonders aufeinander Acht geben werden. Vielleicht mehr Acht geben werden, als das in anderen Orten oder anderen Zusammenkünften, die derzeit auch nicht möglich sind, aber trotzdem stattfinden, der Fall ist. Ich glaube nicht, dass man den Familien, den Millionen Familien in Deutschland wirklich sagen kann, dieses Jahr bleibt die Großmutter daheim, die Enkel sehen es nicht und die Geschwister treffen sich nicht und all das, was ihr mit Weihnachten verbindet, müsst ihr dieses Jahr bleiben lassen. Das wird, glaube ich,
oder
echt
virtuell
sehr schwierig
stattfinden lassen oder ja, übers Telefon. Schwierig.
Also finde ich schwierig, ja.
Ja, wahrscheinlich ist das schwierig. Mal sehen, was passiert. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und hier im Studio Nikolaus Blome von RTL NTV und uns auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio jetzt Gudula Geuter. Denn wir möchten sprechen über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Vor 9 Jahren hat die Bundesregierung nach dem Reaktorunglück in Fukushima ja den schnellen Atomausstieg beschlossen. Und dafür sollen die Kraftwerksbetreiber finanziell entschädigt werden. Aber wie genau kann dieser Ausgleich stattfinden? Das sei unzureichend geregelt, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt. Frau Geuter, mit welcher Begründung? Warum ist das unzureichend geregelt bisher?
Das Ganze beginnt mit einem Kuriosum. Dieses ganze Gesetz, das da 2018 erlassen wurde, die 16. Novelle des Atomgesetzes, ist nie in Kraft getreten, sagen die Richter. Der Grund ist, in diesem Gesetzentwurf stand drin, Voraussetzung für das Inkrafttreten ist, dass die EU-Kommission grünes Licht gibt, und zwar formal, förmlich grünes Licht gibt. Und die Richter sagen, das hat sie nie getan. Das ist etwas, das könnte man nachholen. Wesentlich folgenreicher sind die inhaltlichen Gründe. Und die lauten, es wurde einfach nicht wirklich festgelegt, wie die Konzerne umgehen sollen mit der Frage, wie sie an Entschädigung kommen. Und zwar betrifft das vor allem Vattenfall, kann auch RWE betreffen, aber nicht die anderen beiden, nicht E.ON und nicht EnBW, weil es geht um die Konzerne, die stillgelegt wurden. Es gibt aber noch Reststrommengen, die noch produziert werden dürfen. Das wurde ja vorher festgelegt, einmal beim Atomausstieg 2002. Die wurden dann sogar noch mal in ihren Laufzeiten verlängert, später im ersten Kabinett Angela Merkel. So, und dann wurde eben der schnelle Atomausstieg beschlossen mit der Stilllegung einzelner Kraftwerke. Und das betrifft für Vattenfall die beiden, die sie hatten, nämlich Brunsbüttel und das ziemlich neue Krümmel. Und da haben sie dann von den Reststrommengen wenig, wenn sie die nirgendwo verbrauchen können. Und da sagte das Gesetz, dann müsst ihr euch ernsthaft bemühen, diese Reststrommengen zu verkaufen. Nur das Problem ist, es gibt nur 2 potenzielle Käufer. Und es steht nicht im Gesetz, unter welchen Voraussetzungen Vattenfall sich auf einen solchen Vertrag einlassen muss. Das heißt, Vattenfall hat die Wahl, entweder zu Dumpingpreisen zu verkaufen oder aber in die rechtliche Unsicherheit zu gehen, möglicherweise keine Entschädigung zu bekommen, weil später dann die Bundesregierung oder die entsprechende Verwaltung sagt, ihr habt euch nicht wirklich ernsthaft bemüht. Das ist eine der mehreren Stellen, an denen jetzt die Verfassungsrichter im ersten Senat sagen, das ist einfach nicht ordentlich geregelt, das ist unzumutbar.
Mhm. Herr Blume, wenn man dazu hört, es ist natürlich relativ komplex. Ja, Sie lachen, aber ich meine, es geht um viel Geld. Die Frage ist, ist es doch schon eine Schlappe für die Bundesregierung?
Ja, aber selbstverständlich. Also wenn ein Gesetz nicht funktioniert und nicht standhält vor den Gerichten, in diesem Fall vor also dem obersten Gericht, dann ist es ein schlechtes Gesetz. Und dann hat also der Gesetzgeber Murks gemacht. Wie ich mir ohnehin erlaube anzumerken, dass der gesamte Atomausstieg Murks ist, weil er überhastet gemacht wurde. Damals unter dem Eindruck der Bilder aus Fukushima. Von dem
also
Eindruck,
in der Sache richtig, denken Sie, aber überhastet?
So, na, sagen wir mal so, ich finde, je länger wir da drauf schauen und je länger wir auf unsere CO2-Bilanz schauen, die ja das klimaschädliche Gas bilanziert, Wenn wir da drauf schauen und überlegen, wie halten wir bloß unsere Reduktionsziele ein oder verschärfen sie gar noch, umso mehr müsste man eigentlich auf die Atomkraft schauen, die halt mit CO2 nicht so viel produziert. Ja, ich weiß, können Sie, das, da beißen Sie jetzt in einen anderen Apfel. Aber wenn Ihnen die CO2-Reduzierung so wichtig ist, dann hätte man vielleicht doch noch mal ein zweites oder drittes Mal über diese Laufzeiten nachdenken sollen. Denn in der Tat, das sagte die Kollegin ja gerade, einige von diesen Kraftwerken sind ziemlich neu. Und wenn es in Deutschland dunkel ist oder kein Wind weht, dann holen wir uns Atomstrom von woanders her, aus ganz alten Schleudern. Das leuchtet alles nicht, mir zumindest nicht so richtig ein. Insbesondere, wie gesagt, weil ich das für einen, wenn einem Klimaschutz das Allerwichtigste ist, dann hätte man vielleicht nochmal über die Atomkraft nachdenken müssen.
Gut, in diesem, nicht Urteil, sondern in dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ging es ja jetzt tatsächlich nicht nochmal um diese Grundsatzfrage, sondern eben die Frage, wie kann jetzt der Ausgleich, die Ausgleichszahlungen, wie können sie gelöst werden?
Ja, es geht darum, dass die Atomkraftbetreiber ihren Strom wegen der vorgezogenen Abschaltzeitpunkte und aber auch ins nicht mehr ins Netz kriegen, aber eben auch deswegen, weil ökologisch produzierter, CO2-freier Strom Vorrang hat.
Hm. Frau Geuter, jetzt ist ja die Frage, wie kann das Gesetz so geregelt werden, dass es gut funktioniert und in welchem Zeitraum muss das passieren? Ist das Bundesverfassungsgericht da sehr konkret geworden?
Nein, ist es nicht. So schnell wie möglich heißt es, und das ist eigentlich inzwischen schon fast ungewöhnlich. Eigentlich sind Fristen üblich. Die habe ich zumindest nicht gefunden. Und in der Sache, ja, man muss dieses Problem abstellen. Und das kann auch heißen, dass das Geld kostet. Was im Prinzip der Bundesgesetzgeber ja getan hat, ist insbesondere Vattenfall, vielleicht auch RWE, eben in die Gefahr der Dumpingpreise zu schicken. Und das muss man jetzt irgendwie flankieren. Das heißt, man muss möglicherweise staatlich eine Mindestentschädigung erstmal zusichern oder muss irgendwie die Rahmenbedingungen festlegen, unter denen sich das Unternehmen darauf einlassen muss. Das ist der eine Punkt. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der wichtig ist, nämlich, dass es ist auch wohl Schlamperei wahrscheinlich, gar nicht klar ist, wie viel von den Entschädigungen für Vattenfall eigentlich übrig bliebe, weil es da eine Unternehmensbeteiligung von Preußen Elektra gibt und das völlig missverständlich, also es verstehen alle unterschiedlich, wer am Ende wie viel Geld kriegt. Man muss einfach insgesamt dieses Gesetz sauber schreiben und dabei muss man sich noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist, vornehmen, der möglicherweise auch die anderen Unternehmen betreffen kann, nämlich vor diesem sehr schnellen Atomausstieg nach Fukushima hatte ja eben vorher das Kabinett Merkel I die Laufzeiten verlängert. Im Vertrauen darauf hatten Unternehmen eben auch noch mal Investitionen getätigt. Das lässt das Verfassungsgericht jetzt offen, wie das zu regeln ist, ob das ausreichend geregelt ist. Aber auch das wird sich der Gesetzgeber noch mal anschauen
müssen. Danke, Gudula Geuter. Danke ins Hauptstadtstudio. Und Nikolaus Blome und ich beißen also da in unterschiedliche Äpfel, wenn es um die Frage geht, war der Ausstieg aus der Atomkraft richtig oder nicht? Sie sagen, hätte man besser überlegen sollen. Ich sage tatsächlich, war eine wegweisende und auch richtige Entscheidung. Ja, Herr Blome, ich weiß ja nicht, wie Sie diese Pandemiezeit so überbrücken, außer wenn Sie hier im Studio sind oder wie gestern Abend bei Maischberger in der Sendung sitzen. Sie sind natürlich viel unterwegs. Ja, Sie haben wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, auf dem Sofa zu sitzen. Aber falls Sie dort sitzen würden, würden Sie sich dann eventuell eine Playstation vornehmen und ein bisschen spielen?
Also erstens sitze ich durchaus gern und häufig auf dem Sofa und zweitens würde ich mir keine Playstation nehmen, weil also das ist an uns irgendwie vorbeigezogen, ich weiß auch nicht wieso.
Mhm. Also ich bin
tatsächlich ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ob es das schon gab, als ich in dem Alter gewesen wäre, wahrscheinlich nicht, weiß ich aber gar nicht genau. Und unsere Kinder sind da auch irgendwie dran vorbeigekommen und haben irgendwann halt angefangen, Computer zu spielen.
Aber es gibt viele Menschen, die jetzt wirklich sehr darauf warten, dass von Sony die PlayStation 5 auf den Markt kommt. Heute kommt sie in Japan auf den Markt, war online schon ausverkauft. Und nächste Woche wird sie dann bei uns auf den Markt kommen. Und ja, da wird dafür geworben mit ganz großen, kräftigen Bannern, mit ganz viel T-Shirts auch, wo man also genau zeigt, wie sie aussieht, was man alles spielen kann. Und wir haben uns vorhin in der Redaktion hier in der Konferenz gefragt, wird da eigentlich die Sucht glorifiziert? Ich meine, in anderen Bereichen beim Tabak oder so ist man ja sehr genau jetzt und guckt, wo Werbung gemacht wird für Stoffe, die süchtig machen. Und hier scheint das noch nicht der Fall zu sein.
Also ich glaube, beim Tabak war es weniger die Sucht als der Umstand, dass Tabak oder Rauchen vielmehr Krebs erzeugen kann. Ob eine PlayStation Krebs erzeugen kann, habe ich jetzt zumindest noch nicht gehört. Und würde davor warnen, sagen wir mal so, alles, was einem nicht so kulturell habituell nicht gefällt, dann möglichst rasch in eine Suchtecke zu stellen, um es regulieren zu können. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand, der sehr, sehr viele Bücher liest, der quasi süchtig ist nach Bücherlesen, ein Bücherwurm, wie man früher sagte, dass man dem sagte, wow, das ist aber eine Sucht. Da müssen wir echt mal drüber nachdenken, ob die Bibliotheken und die Buchläden noch Werbung machen dürfen für Bücher. Ich bin wirklich ein blutiger Laie, was PlayStation angeht und bin auch gar nicht traurig darum. Schaue mir das aber hier gerade auf einem Foto an und muss sagen, die sieht schick, sieht sie schon aus. Und wenn das stylisch ist, warum soll dafür nicht Werbung gemacht werden?
Also schick sieht sie aus. Sie sieht aus wie so ein, eigentlich so wie so ein Kasten. Ich war eigentlich, als ich sie gesehen habe, relativ enttäuscht. Gut, ist ja gar kein Knopf
da, wo Sie drauf. Einen Kasten sehen, sehe ich natürlich ein Raumschiff. Aber da sieht ja jeder was anderes drin.
Gut.
Klar, natürlich gibt es spielsüchtige Kinder, das sollte man auch nicht klein quatschen und da sind zuvorderst die Eltern gefordert.
Es gibt Abhängigkeiten und das ist durch Untersuchungen natürlich auch schon belegt, also das kann man ja nicht wegdiskutieren. Solche Spiele können in die Sucht führen und das muss man betrachten.
Aber Zuckerkonsum kann auch in die Sucht führen, Rauchen kann in die Sucht führen, diverses andere. Und ich finde, da würde ich, aber das ist vielleicht auch meine, wenn Sie so wollen, politische oder kulturelle Einstellung, immer eher auf die Eigenverantwortung des Einzelnen beziehungsweise der Eltern in diesem Fall dann setzen, zu verhindern, dass ihre Kinder von was auch immer süchtig werden.
Es gibt natürlich aber auch eine Verantwortung der Spielemacher und auch derer, die darüber entscheiden, ab wie vielen Jahren solche Spiele freigegeben sind. Fortnite zum Beispiel, offiziell freigegeben ab 12 Jahren, wird von vielen Psychologen erst ab 14, 16 Jahren empfohlen.
Gut, das glaube ich ist jetzt ein Spiel. Ob Sie das, oh Gott, wir blamieren uns zu Tode, weil wir noch nicht mal wissen, ob man das auf einer PlayStation spielen kann.
Es ist ein Online-Spiel.
Ja, oder ein Computerspiel ist. Also, wie auch immer, klar, da sollte man, genauso wie bei der Einstufung von Filmen im Kino, gibt es ja auch Altersklassen, ab wann und wann nicht, da finde ich, sollte man ständig darüber diskutieren, ob die Altersgrenzen da richtig gesetzt sind. Ob
gut,
sie dann
ins
eingehalten
Kino
werden,
kommt man ja nicht so schnell. Genau, wie wird man das dann eingehalten auf dem Sofa? Das ist eben dann wieder die Verantwortung der Eltern, würden Sie sagen?
Und daraus kommen Sie nicht raus. Also das werden Sie nicht, glaube ich, an den Gesetzgeber mit Aussicht auf größeren Erfolg delegieren.
Nikolaus Blome ist hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und wir haben viel natürlich über die Pandemie gesprochen, Herr Blome. Nach den Nachrichten geht es hier in Deutschlandfunk Kultur darum, dass die Corona-Regeln eigentlich wirklich für alle verständlich publik sein müssen. Und da braucht es mehrsprachige Aufklärung, auch gerade in Berlin. Haben Sie das auch schon festgestellt, dass die Plakate eigentlich sehr deutschlastig sind, die Erklärungen?
Die Plakate würde ich sagen, ja. Ich habe irgendwann ganz am Anfang der Pandemie, also wann war das? März wahrscheinlich, März, April, gab es mal eine Welle von Diskussionen, muss die Bundesregierung oder die Behörden, wer auch immer, die Gesundheitsämter, das nicht auch auf Türkisch und anderen Sprachen kommunizieren, die in diesem Land auch gesprochen werden? Und dann stellte man fest, ja, hups, stimmt, müssten wir eigentlich mal machen. Mhm. Insofern, also fand ich überraschend, dass man da erst drauf kam, als man drauf gestoßen wurde. Aber seitdem, glaube ich, ist es so.
Also
wenn Sie auf Websites gehen, ist es, glaube ich, wirklich so. Aber in der Tat, der öffentliche Auftritt im öffentlichen, also der öffentliche Auftritt in den öffentlichen Verkehrsmitteln meinetwegen oder auf eben Plakatstellwänden, der ist schon klar deutsch geprägt.
Das wird also, wie gesagt, gleich Thema sein. Und vielen Dank an Sie, dass Sie in dieser Stunde die Themen des Tages mit uns besprochen haben.
Sehr gern.